Ja, herzlich willkommen zum 8. Podcast für Sustainable mit
Friederike
und Jens. Heute haben wir Karl-Ernst Müller von Baum e.V. und, sag es nochmal bitte, Karl.
Nachhaltig digital.
Nachhaltig digital zu Gast. Und ja, freuen uns, dass wir dich heute hier haben und mit dir sprechen können. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, das fragen wir auch immer so, ja, wer bist du überhaupt und wie bist du dazu gekommen, was du jetzt vielleicht machst?
Ja, also erstmal vielen Dank, Jens. Ich freue mich natürlich auch. Und wer bin ich überhaupt? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also auf jeden Fall bin ich verheiratet und Vater von zwei Mädels und Bank- und Diplomkaufmann, das sage ich dann immer. Ja, und wie komme ich dazu, was ich mache? Also ich bin immer gern zwischen Strategie und Kommunikation unterwegs mit möglichst viel Nachhaltigkeit. Ne? Das eigentlich schon seit den 90er Jahren sozusagen. Und Ende der 90er Jahre war ich auch im Online-Banking noch unterwegs als Bankkaufmann, wie gesagt. Und deshalb sind das sozusagen meine Steckenpferde. Ne? Nachhaltigkeit, Digitalisierung und eben Strategie und die Umsetzung mit Kommunikation.
Mhm. Du sagst jetzt schon Banking. Banking hast du es gerade gesagt. Also das ist natürlich auch so ein Thema. Kannst du da, also da will ich nur gerade einsteigen, ist da auch schon viel passiert, glaubst du jetzt, also weil du diesen Bereich ja schon so lange kennst, Online-Banking, sind das auch so Unternehmen, die jetzt auch schon sich verändert haben jetzt mittlerweile, die jetzt nachhaltiger geworden sind?
Ja und nein. Also damals war ich noch am Wuppertal-Institut einmal kurz, um bei so einer europäischen Forschungsinitiative nachzugucken, ob Online-Banking irgendwie besser oder schlechter als Papierbanking ist. Und das war einfach damals echt schlecht rauszufinden. Und ich glaube, das ist denen heute auch primär noch unwichtig. Also so Ressourceneffizienz oder so, das würde ich sagen, hat sich da irgendwie nicht verändert. Das ist irgendwie immer noch egal. Mhm. Aber natürlich sieht man bei den klassischen Bankhäusern diesen ganzen Abbau der Filialen. Ich glaube, das war letztens auch wieder Thema. Und da ist sicherlich auch viel auf das Online-Banking zurückzuführen, einfach auf die veränderten Geschäftsgewohnheiten. Mhm. Das ist schon ein extremer Umbau, jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Finanzkrise.
Was uns ja immer so interessiert, ist auch, wie bist du denn so sozusagen privat aufgestellt? Oder hattest du immer schon so einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit? Also ich frage ja mal so, praktisch, hast du einen Hintergrund, also vielleicht Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, Bekannte, die auch nachhaltig agiert haben, die dich vielleicht angesteckt haben früher? Oder wie ist das bei dir gekommen, dass du so dich dafür interessierst?
Also eher nicht. Ich würde mal sagen, die sind da ganz normal unterwegs. Meine Schwester hat mich mal das grüne Schaf der Familie genannt. Also das macht es eigentlich schon ziemlich deutlich, dass ich da anders unterwegs bin. Ich persönlich, ich führe das tatsächlich auf ein Auslandsjahr zurück. Da war ich in Australien und die gingen da wirklich übelst mit der Natur um, aber es war irgendwie irrelevant, weil die im Verhältnis so wenig Menschen zu dieser riesigen Natur da sind, dass das überhaupt nichts ausmacht. Und hier zu Hause war es halt umgekehrt. Also in Australien konnte man die Muscheln am Strand essen. Die waren irgendwie besser als die im Supermarkt. Und hier am Strand, also ich komme aus Flensburg, da hatte man an der Küste, also wenn man jetzt an die Nordseeküste gefahren ist, immer noch diese kleinen Ölplacken am Fuß musste, die mit Benzin abmachen. So. Mhm. War also irgendwie ganz anders. Und da fing das an, dass ich drüber nachgedacht habe.
Ja, also ist schon eine Zeit lang her. Also würdest du sagen, sind schon ein paar Jahre, die es jetzt her ist, wo du dich dann so...
Ja, 89, ne? Also
ja, Wahnsinn, okay.
Das warte mal, ist rechnen, dann haben wir 2019, doch, ist ein Weilchen her.
Ein paar Jahre, okay, der ist stark, eben auch so. Ja, genau, und du hast ja jetzt vorweg auch schon gesagt, was du beruflich machst. Kannst du das mal beschreiben? Also jetzt sozusagen als Außenstehende, also die jetzt nicht so voll mit drin sind. Was macht dein Arbeitgeber Baum e.V.? Was ist das denn überhaupt?
Ja genau, also Baum, da bin ich sozusagen in der Doppelfunktion. Ich bin da ja Managing Director, wie das so schön heißt, für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und der Baum ist ein Unternehmensverband. Da sind 500 Unternehmen, aber schon seit 35 Jahren, glaube ich, vereint sozusagen. Also nicht schon die ganze Zeit 500 Unternehmen, aber insgesamt jetzt inzwischen. Und auch 100 Einzelunternehmer. Alles Menschen, die sich eigentlich für dieses Umweltmanagement interessiert haben damals und inzwischen Nachhaltigkeitsmanagement. Deshalb heißt das Ding auch so. Also Baum steht ja für Bundesdeutscher Arbeitskreis. für umweltbewusstes Management, e.V. Also ein Hammer. Aber so war das in den 80ern. Das wird man heute vielleicht ein bisschen kürzer fassen oder so, ein bisschen, wie sagt man, catchy oder so ähnlich. Aber die haben sich da zusammengeschlossen. Und dieser Unternehmensverband versucht halt durch verschiedene Projekte immer wieder auf das Thema Nachhaltigkeit und auf die Chancen auch hinzuweisen. Ist also im Prinzip Wirtschaftsverband, kein Umweltverband. Und ich sage immer gerne Unternehmerverband, weil ich ja finde, dass Unternehmer was unternehmen, ne, und nicht nichts tun sozusagen, eben auch im Hinblick auf diese Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Und meine Rolle ist da eigentlich, ich sag mal, zu 20% oder so ein bisschen die Modernisierung, die Digitalisierung des Verbands selbst. Aber primär bin ich da, weil ich eben mit meinen Steckenpferdthemen Kommunikation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit perfekt in ein Projekt passe, das die mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ins Leben gerufen haben vor ungefähr 3 Jahren. Also richtig begonnen hat es dann am 01.01.2018. Und da bin ich der Koordinator. Da koordiniere ich eben 2 Stellen. Einmal bei der DBU in Osnabrück, einige Kollegen, also 2. Und dann nochmal 2 beim Baum in Hamburg. Da geht es eben darum, für den deutschen Mittelstand und seine Geschäftspartner ein inspirierender Ort zu sein, der Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenbringt, damit Digitalisierung eben eher ein gutes Instrument, vielleicht das beste Instrument für eine lebenswerte Zukunft wird.
Du hast jetzt schon mal so einen Begriff wieder genannt, Mittelstand. Glaubst du, dass es dem Mittelstand zum Beispiel leichter fällt, als so Konzernen auch so Nachhaltigkeit umzusetzen? Oder kann es auch sein, dass sie vielleicht so ein bisschen skeptischer sind? Also ich habe ja auch so ein paar Hintergründe und ich weiß eben so, bei gewissen Dingen sind die schon ein bisschen zurückhaltender. Aber glaubst du, dass beim Thema Nachhaltigkeit so der Mittelstand vielleicht offener ist als Konzerne?
Nur potenziell. Also er könnte offener sein als große Unternehmen, aber hat manchmal auch nicht die Ressourcen, um was zu machen. Das heißt, von 20.000 Leuten, wenn da einer sich so ein bisschen drum kümmert und irgendwie den großen Tanker um ein ganz kleines bisschen nach Nord-Nordost dreht oder so, dann bringt das mehr als ein Mittelständler, der eigentlich gar keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Trotzdem sind die Wege viel, viel kürzer in so einem Mittelständler. Und wenn da jemand entscheidet, dass wir das jetzt ein bisschen anders machen und vielleicht auch bottom-up, wie man so schön sagt, die Wege viel kürzer sind, dass da viel mehr Ideen nach oben in die Entscheidungsebene kommen. Insofern glaube ich, kann der Mittelstand dann tatsächlich, wie sagt man das heutzutage, agiler sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall geht da mehr.
Ja, mal trauen vielleicht auch so. Ne? Also ich glaube schon, dass ich bin ja auch, ja, dadurch, dass ich immer wieder mit dem Mittelstand zu tun habe, auch so tatsächlich damit verbunden und weiß immer auch, dass sie einfach tatsächlich die Ressourcen oft nicht haben, ne? Dann was umzusetzen, dass es ihnen einfach fehlt, dass sie es gerne würden, wollen, machen, aber sie schaffen es einfach nicht dann, ne? Weil sie tatsächlich nicht die Kompetenz oder weil sie nicht die Ressourcen haben, Kompetenz wahrscheinlich schon, aber nicht die Ressourcen an so eine Stelle zu schaffen. Aber noch was anderes. Du hast ja, gesagt, du bist sozusagen das grüne Schaf jetzt in der Familie. Und hast du denn auch andere schon angesteckt? Also ich meine, du hast ja auch vielleicht auch andere in deiner Umgebung, wo du so merkst, immer so, du wirkst schon sehr lange jetzt in diesem Bereich der Nachhaltigkeit. Hast du da gemerkt, dass du auch andere sozusagen ja mit deiner Begeisterung für nachhaltige Themen, für Nachhaltigkeit auch angesteckt hast? Das übertragen hat?
Ich würde das 100% verneinen. Ich habe es nicht gemerkt. Ich hoffe natürlich, dass es doch so ist, aber ich merke das nicht unbedingt, weil es auch, ich sag mal, kausal jetzt wirklich schwer zusammenzuführen ist. Aber natürlich spüre ich zum Beispiel, dass ich, wenn ich mit Leuten drüber rede, denke, ja stimmt, so könnte man es auch machen, wäre eigentlich besser. Und ich hoffe natürlich, dass das in die andere Richtung auch so ist.
Was mich noch total interessieren würde, du sagst ja, du kommst aus dem Banking-Bereich. Und da hast du ja auch vorhin schon erwähnt, dass da Nachhaltigkeit jetzt nicht so groß geschrieben wird. Und da würde mich natürlich super interessieren, wie hast du dann für dich die Entscheidung getroffen, du gehst als Banker, sag ich mal, in eine nachhaltige Richtung, weil das liegt jetzt für mich nicht auf der Hand.
Also ich würde gar nicht sagen, dass das, es wird nicht so super groß geschrieben, aber ich hatte damals schon Verbindung zu dem Nachhaltigkeitsbeauftragten von der Hypo Vereinsbank. Und damals war das, glaube ich, eine hatte er 3 Mitarbeiter, also es waren 4 seine Stelle und 3 andere, und das war irgendwie einmal so Produkt, dann Bankbetrieb und jetzt weiß ich es nicht mehr, was der Dritte den ganzen Tag gemacht hat. Auf jeden Fall war das ein Freund von mir und er kam halt zu mir und meinte, hier, willst du meinen Job haben? Ich will weggehen. Und dann meinte ich, okay, warum eigentlich nicht? Und dann wollte der aber doch nicht weggehen. und dann hatte ich den Job nicht und dann musste ich halt irgendwann mal die Bank verlassen, weil das mit diesem Online-Banking nicht weiterging. Aber es ist trotzdem so, dass man auch damals in der Bank sich schon gut damit beschäftigen konnte, aber natürlich nicht auf der beruflichen Seite, sondern einfach nur gedanklich. Was bedeutet hier dieses Online-Banking, was bedeutet die Kreditvergabe und all das? Und weil das eben nicht ganz genug war, bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen, habe gesagt, ich will noch studieren. In Lüneburg hat er gesagt, Mist, das passt hier überhaupt nicht rein. Hat aber auch gelacht und gesagt, sein Studium war die beste Zeit in seinem Leben und hat mich einfach weiter unterstützt. Also insofern konnte ich das ganz gut verbinden. Aber es stimmt schon, also meiste Beschäftigung mit dem Thema war dann nicht in der Bank, sondern außerhalb. Und auch vielleicht ist das auch wieder ein Beispiel für diese langen Wege. Ich hatte dann Kontakt zu dem Vorstand, einem Vorstandsmitglied der Vereinsum Westbank in Hamburg, zu dem Thema. Und dann hatte ich gesagt, können wir mal schnacken. Der hat ja nun nicht so super viel Zeit, sagt er, klar. Und er meinte aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, wir fällen hier in Hamburg die Entscheidung gar nicht wirklich. Das passiert alles in München. Du musst den Stefan Löbert kennenlernen. So. Und so fing das an, dass ich dann halt mit dem auch Kontakt hatte. Aber da sieht man auch, wie lang die Wege sind. Ne? Deutschland ist dann halt, da gibt es einen dafür, der das dann macht für irgendwie 50.000 Mitarbeiter oder was weiß ich, wie viele das machen.
Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch immer über das Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Was ich dich nochmal fragen wollte, ist denn dieser Begriff Nachhaltigkeit überhaupt so der gute Begriff? Oder gibt es ein anderes Wort? Ich meine, jetzt auf Englisch immer Sustainability, klingt irgendwie so ein bisschen fescher. Nachhaltigkeit kommt ja auch aus der Forstwirtschaft. Also ist vielleicht auch mal Zeit dafür, so einen neuen Begriff zu entwickeln? Habt ihr da vielleicht was geplant? Hast du vielleicht sogar was? Oder bleibst du dabei?
Also ich würde sagen, ja, also erstens, das mit der Forstwirtschaft, das finde ich natürlich super, weil der Typ auch Karl hieß.
Ja, auch mit also, C, glaube ich, geschrieben, oder?
Auf jeden Fall, so ist es nämlich, ganz genau. Sehr gut, Jens. Und so Begriffe durchleben natürlich auch echt viele, viele Zyklen. Ne? Und ja, erstens gab es den Begriff schon im Sprachgebrauch aller Menschen. Das ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, die verwenden das und denken, sie kennen es, weil sie es ja schon mal gehört haben und sagen dann irgendwie, keine Ahnung, der Fleck ist nachhaltig, weil ich ihn nicht rauskriege oder so. Das ist also schwierig. Dann ist also die Seite schon mal problematisch. Dann ist aber auch die Entwicklung des Begriffs Nachhaltigkeit in der Nachhaltigkeitsszene natürlich nicht statisch. Und da ist ja, ich sag mal, die kulturelle, ich sag jetzt mal bewusst Säule, irgendwie da auch dazugekommen. Und er ist nicht nur ja, flexibel, sondern er ist eben auch so wahnsinnig vielschichtig, so dass es eben in den einzelnen Branchen was anderes bedeuten kann. Also viele sagen ja immer, es geht gar nicht nachhaltig. Ich denke immer doch, es geht ja nur um die Regenerationsfähigkeit der Systeme. Und wenn man da drin innerhalb dieser Regenerationsfähigkeiten eine Belastung verursacht, ist das nicht schlimm, weil sich das ja regeneriert. Also ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel gar kein Fleisch essen dürfte. Also ein Löwe ist ja kein Problem oder so. Aber so wie wir es betreiben, ist es halt ein unmögliches Ding. Das kann nicht funktionieren. Und deshalb, glaube ich, gibt es vielleicht so einen Oberbegriff Nachhaltigkeit und darunter kann es aber viele andere Überschriften, Wörter geben, die in verschiedenen Kontexten dasselbe bedeuten und auch dasselbe Ziel haben wollen.
Danke. Was mich noch total interessiert ist, also ich gehe jetzt am Mittwoch tatsächlich zu einem Vortrag von Maja Göpel, wo es darum geht, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Weil ja jetzt immer mehr bekannt wird, wie viel Ressourcen die Digitalisierung ja auch frisst. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, eine riesen Chance, also Leute irgendwie zu verbinden, zu vernetzen. Und was ist deine Meinung dazu oder wie stehst du dazu?
Also Frau Göbel hat uns letztes Jahr absagen müssen, da bin ich also immer noch geknickt, aber vielleicht hat sie ja nächstes Jahr noch Zeit. Ich glaube, dass das Interessante an der Digitalisierung ist, dass die Ressourcen, die da gefressen werden, teilweise regenerierbar sein können. Das ist woanders nicht. Hardware-seitig ist es echt ein Problem. Das muss man wirklich sagen. Da habe ich keine Lösung. Da sehe ich auch am Horizont keine, außer irgendwie, dass die Akkus vielleicht mal in 5 Jahren oder so besser sind. Aber der Rest ist echt, weiß ich nicht, wie das besser werden soll. Da kann man über Fairness gehen, aber sonst ökologisch ist da wenig zu optimieren. Aber der Hebel, die Nutzung, Strom, ne, die kann halt regenerativ erzeugt werden. Da kann man sicherlich viel machen. Und wenn man jetzt irgendwie an Blockchain denkt und so, dann muss man halt kleine Blockchains nehmen und nicht so große. Und wenn die dann regenerativ erzeugten Strom dafür einsetzen, nicht nur serverseitig, auch Enduserseitig, ganz klar, beides, dann geht da einiges. Aber ich glaube, der eigentliche Hebel ist wirklich in der Nutzung, in der Anwendung. So, da, glaube ich, geht viel mehr. Wir können viele, viele ressourcenfressende Systeme optimieren. Also ich habe zum Beispiel jetzt kein Auto. Inzwischen haben wir wieder eins für die Kinder, ist ein bisschen doof. Das haben wir noch nicht anders hingekriegt. Also natürlich fahren wir mit dem Fahrrad und Kinderanhänger und so, aber die eine ist 5, die andere ist 2 und die schreit auch schon, wenn die Große sich dazusetzt, weil die Fahrradanhänger zu klein sind und so. Aber gut, die kann auch selber Fahrrad fahren bald. Aber der Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass ich früher mein Auto verkauft habe. Ich hatte irgendwie 10 Jahre keins oder so, weil diese Carsharing-Dienste funktioniert haben. Ne? So, nur funktioniert, weil mein Handy da war. Und mein Handy hat einen gewissen Rucksack gehabt. Und je mehr Ressourcen dieses Rucksacks ich verteilt habe auf Dienstleistungen, wo ich dann wieder Ressourcen eingespart habe, umso besser ist das eigentlich. So. Und wenn man sich jetzt aber überlegt, dass, ich glaube, 1,4 Milliarden Handys pro Jahr verkauft werden, dann ist das natürlich ein dickes Ding. Aber wahrscheinlich bräuchte man dafür dann nur, 100.000 Autos nicht mehr zu benutzen. Dann hätte man das schon kompensiert. Die Zahlen habe ich jetzt nur mal gesagt. Ich weiß, also 1,4 Milliarden verkaufte, das stimmt, aber bei den Autos weiß ich natürlich nicht. Aber das kann man gegenrechnen.
Interessant ist zum Beispiel auch, ob es weniger Rechner gibt. Also jetzt junge Menschen aus der Generation Z und auch Y nutzen natürlich viel mehr Handys und haben oft keinen eigenen Rechner mehr. Früher gab es natürlich viele Rechner zu Hause und eben kein Handy, weil es die Handys noch nicht gab oder weil die erst langsam aufkamen. Und Handys sind natürlich schon mal kleiner. Und damals diese großen Tower irgendwie, Rechner mit großen Bildschirmen und so, die haben natürlich schon einiges an Ressourcen verschlungen. Aber
wo sind die eigentlich alle?
Genau, wo sind die eigentlich alle? Was ist mit denen passiert? Und sind die jetzt tatsächlich nur auf irgendwelchen schwarzen Mülldeponien gelandet? Und das ist wirklich die Frage. Also wo wird das dann wiederverwertet? Auch so. Und diese Kette ist ja auch nicht so richtig bekannt. Also klar, für nachzuforschen, aber gut. Nee, danke. Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Und zwar, was uns ja auch mal interessiert, ist so, was passiert in deiner Stadt? Also was passiert jetzt sozusagen auch in der Stadt Lüneburg? Glaubst du, dass in der Stadt Lüneburg jetzt sich auch positiv was verändert zum Thema Nachhaltigkeit? Also dass da auch was umgesetzt wird, dass du merkst, okay, da gibt es irgendwie einen Impact durch die und die Maßnahme. Ist da schon was passiert oder ist da noch viel Luft nach oben? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja. Also ich weiß von einigen Dingen, die ich woanders jetzt nicht erlebt habe. Also ich bin, nachdem ich hier in Lüneburg studiert habe, war ich nochmal ich war vorher in Hamburg, dann Lüneburg, dann München, Frankfurt, Marburg und dann war ich halt viel in Ulm und Berlin, weil meine jetzige Frau da studiert hat. Und das sind natürlich schwer zu vergleichende Städte, sind teilweise große, viel größere als die anderen. Und Lüneburg hat durch die Historie der Universität einen sehr starken Nachhaltigkeitsbezug. Das ist einfach so. Also es gibt hier Geschäfte, die gibt es woanders nicht. Und man wundert sich, weil man ja immer dachte, die gibt es überall, aber die gibt es halt hier. So. Dann gibt es auch Beteiligungsprozesse, wo so die Stadt 21 angedacht werden soll, was sich ändern soll. Das auch. Nun ist es aber trotzdem eine kleine Stadt. Man fährt halt irgendwie bis 10 durch die Einkaufszone mit dem Fahrrad. Da braucht man jetzt keine neuen Fahrradwege zu machen oder so. Da fehlen halt 2, 3, aber der Rest. Das sind alles so Großstadtthemen, sag ich mal. Und dadurch, dass wir hier so an der Peripherie zu Hamburg leben, ist Wohnraum oder Knappheit einfach sehr hoch, steigend. Mhm. Wird überall gebaut, nicht unbedingt verdichtet, weiß ich jetzt nicht, ob man das so nennt. Wie da die Konzepte sind, da kann ich aber wenig zu sagen. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich merke natürlich, dass die Züge immer mehr zunehmen, aber ich habe das Gefühl, dass auf der Straße auch genauso viel Zunahme ist. Eigentlich müsste man auch mal hier mehr Jobs schaffen. Ne? Aber so zum Beispiel so Coworking Spaces oder so, die gehen hier, glaube ich, bis auf zwei Ausnahmen gehen die irgendwie gar nicht. Dass man da so freie Desks hat und so, gibt es hier, glaube ich, echt wenig. Das sind irgendwie alles Konzepte, die sind hier nicht so stark. Da fährt man halt morgens doch nach Hamburg.
Danke.
Und da würde ich direkt meine Frage anschließen. Ich bin viel bei der Bitkom unterwegs. Da wird immer über die Smart City gesprochen, die ja eng verknüpft ist mit der Digitalisierung. Und da würde ich dich jetzt gerne fragen, wo siehst du denn dann die Potenziale der Digitalisierung, um Städte wirklich nachhaltiger zu gestalten, und wo siehst du vielleicht auch da die Grenzen?
Also das ist so ein Thema, das mich immer so ein bisschen verfolgt, aber ich noch bin ich schneller. Also ich kenne mich da nicht so gut aus und hatte aber mal bei der Republika letzten Jahres, glaube ich, dazu. Nicht direkt dazu, aber wir hatten so ein Meetup, und da war auch jemand, der hatte was vorgeschlagen oder hatte was erzählt. Der war von so einem Entsorgungsunternehmen in Berlin und hatte dann erzählt von seinen Sensorplattformen, ne? Also die Müllwagen. Ich meine, ich, warte mal, verstehe ich jetzt nicht, wieso Sensorplattformen? Hat er ja, die haben wir, zwei Stück haben wir komplett ausgestattet mit Sensoren. Und er sagte, wir sind das einzige Unternehmen, dass spätestens nach einer Woche wieder da durchkommt. Wie wieder da durchkommt? Er meint, ja, jede Straße in Berlin. Einmal in der Woche. Und hatte dann so aufgezählt, ja, wir könnten zum Beispiel die Luftqualität ganz anders feststellen als statische Messstation. Wir können einmal in der Woche sagen, jeden Montag um 7 Uhr morgens in der Straße ist die Luftqualität so. Wir konnten die Lärmbelastung anders feststellen. Festhalten. Er meint, das könnte für Immobilienpreise einen Ausschlag geben. Er meinte, das könnte für, wir konnten Lasersensorik, wir konnten die Straßenqualität ganz anders messen. In Hamburg gibt es einmal so einen Straßenzustandsbericht. Ich glaube, der wird ein Jahr lang gemessen, ein Jahr lang erstellt, und alle zwei Jahre gibt es den. Er meint, wieso? Wir können den jede Woche nennen. So, ne? Jedes Schlagloch wird da einmal pro Woche vermessen von denen, wenn sie alle Fahrzeuge ausgerüstet hätten. Die haben ja jetzt nur zwei ausgerüstet. Und da merkte ich, okay, der hat mir in 10 Sekunden drei Geschäftsmodelle genannt, die da vielleicht wirklich was brächten. Ne? Und deshalb ist das Potenzial enorm. Auf der anderen Seite, na gut, wenn man natürlich dann auch, also bei der Entsorgung jetzt gedanklich bin ich noch, wenn man da seltener anfährt, also wenn die eben nicht da jede Woche einmal hinfahren und merken, oh, ist alles leer, ich muss da gar nicht hin, dann gibt es, glaube ich, auch nochmal gewisse Potenziale, um das, das zu reduzieren. Aber insgesamt, finde ich, ist ein Smart City ein super großes, ein super spannendes Thema, vor dem ich aber echt noch ein bisschen weglaufe, weil das ist wieder noch ein Thema, was sehr speziell ist, und ich wir haben so eine Newsroom-Logik bei uns im Projekt, sodass immer ein Kopf möglichst ein Thema voranbringt, und New Work ist nicht bei mir und Smart City ist nicht bei mir, und ich habe jetzt KI seit 1,5 Jahren bei mir, was natürlich wieder ein Querschnittsthema ist, wo man eben Mustererkennung in Smart Cities dann auch wieder ansetzen könnte. Also insofern komme ich da wahrscheinlich nicht drum rum, da nochmal drüber nachzudenken.
Ja, du kannst so viel machen. Also ich habe mir viel nur gerade ein, wo du das sagst, dass diese ganzen Daten, die gemessen werden können. Also ich habe vor also deutlich mehr als 10 Jahren auch in der Kleinstadt gelebt, damals meine Diplomarbeit geschrieben auf der Schwäbischen Alb. Und da wurde praktisch der Müll gewogen. Also praktisch pro Haushalt, aber da müsste ich auch dazu sagen, gab es wenig, es gab Wohnungen, aber es gab eben auch viele Häuser, also Einfamilienhäuser und so weiter. Und da hast du dann praktisch einfach so einen Scanstreifen gehabt an der Mülltonne, und da wo hast du bezahlt sozusagen nach praktisch Kilo oder nach sozusagen dem, was du an Müll sozusagen produziert hast bei dem normalen Müll. Ich weiß nicht, wie es bei dem anderen Müll jetzt war, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber damals war schon so, also wie gesagt, weit über 10 Jahre her, da haben die den Müll gewogen, ne? Ja. Du könntest natürlich auch dann sowas machen. Dann wäre natürlich die Frage, beschweren sich Menschen darüber und sagen, Moment, wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus lebe, ich habe so wenig Müll produziert und zahle jetzt für die anderen mit, weil die so viel produzieren, oder
Ja, da werfen die das halt in den Wald dann, weil sie sonst so
viel. Ja, genau. Man dreht durch. Oder in die öffentlichen Mülltonnen, ne? Das geht ja auch. Ne?
Ja, also da, das muss dann, glaube ich, ein größeres Konzept sein.
Ja, 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 aber ich finde diese Geschichte wirklich interessant, weil das gab es schon mal oder gibt es wahrscheinlich sogar immer noch in dieser Stadt. Und klar, in einer größeren Stadt ist es dann schwierig. Genau.
Was mich noch total weiter interessiert ist, wie setzt du dich noch für Nachhaltigkeit ein? Also du arbeitest da und bringst da super viele Projekte voran. Was mich noch interessiert ist, kannst du das auch irgendwie verknüpfen mit deinem Privatleben, wo du vielleicht noch Sachen vorantreiben kannst, zum Beispiel dann vielleicht auch lokal, da wo du wohnst?
Also ich mache das tatsächlich nicht mehr so. Also klar, also ich sage jetzt mal, den eigenen Konsum, den hat man schon so über die Jahre so ein bisschen verbessert, natürlich. Aber ich diskutiere auch mit Freunden noch drüber, aber ich bin eigentlich nicht mehr irgendwo engagiert oder so. Und ich weiß auch, mit wem ich darüber nicht mehr diskutiere. Da habe ich auch so ein bisschen so eine Art Selbstschutzresignation. Oder auch mit mir selber teilweise, ne? Ich mache ja selber auch Sachen, wo ich denke, ey, warum, das willst du eigentlich gar nicht, aber du machst es immer noch. Immer noch, seit 20 Jahren. Und da bin ich schon ein bisschen mit mir selber und mit ein paar anderen auch so ein bisschen frustriert sozusagen. Immer ganz gut, wenn man dann wenigstens bei der Arbeit ein bisschen was reißen kann.
Hast du, ich meine, letztes Jahr ist das Thema jetzt ja nochmal hochgekocht. Ich würde sagen, Klimakrise, Thema Nummer 1 momentan. Für mich gefühlt in meiner Blase. Hast du das Gefühl, dass sich seit letztem Jahr für dich was geändert hat, auch beruflich, dass du mehr Gehör findest?
Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Leute, die rufen. Also mehr Konferenzen, mehr Veranstaltungen, Abendveranstaltungen, Meetups und so. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass man wirklich substanziell mehr auf die Kette bekommt als Menschheit. So. Also ganz ehrlich, ich sehe da oft eher das Gegenteil so, ne? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie die Klimastrategie der Bundesregierung da irgendwie angreifen, aber es ist halt so komisch, wenn man dann hört, dass das alles eingedampft wird und der Gesetzentwurf das kritisierte Eingedampfte nochmal unterschreitet oder wenn die Windenergie sagt, ja super, jetzt haben wir hier so viel ausgebaut und jetzt gehen wir vor die Hunde sozusagen. Im Energiesektor ist es schwierig geworden, auch Mobilitätsförderung, da werden wir auch unter allen Zielen bleiben, die wir uns irgendwann mal oder irgendwer sich irgendwann mal gesteckt hat oder Elektromobilität oder all sowas bleibt hinter den Zielen zurück. Also das ist wirklich, ja, das ist so eine mediale Aufmerksamkeit, ne? Aber es ist keine Bewusstseinsänderung. Ja. Echt, echt schlimm.
Und wie motivierst du dich? Also ich kenne das, ich hing letztes Jahr so ein bisschen durch mit so einer kleinen Klimadepression, dass ich dachte, ja, bringt ja alles nichts. Und habe mich jetzt ins Aktivistenleben gestürzt, weil ich dachte, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Wie motivierst du dich?
Das ist einfach da. Da muss ich zum Glück gar nichts machen. Also das macht alles Spaß sozusagen und dann geht das auch. Aber wenn ich so diskutiere manchmal, dann denke ich auch, ey, das bringt alles nichts, das reicht einfach nicht. Ne? Man sieht das seit 30 Jahren. Ich hatte mal so einen ganz schlimmen Moment. Ich weiß echt nicht, wie lange das her war. Ich glaube, da habe ich noch nicht wieder in Hamburg gelebt und da habe ich ja 8 Jahre gelebt und da lebe ich ja jetzt schon nicht mehr. Also es muss 10 Jahre her sein oder so. Da war Forschung für Nachhaltigkeit, dieses große Programm, FONA, hatte 5-jähriges Bestehen und dann war so eine Bilanzveranstaltung. Und da hatten die Prognosen von der Auftaktveranstaltung vor 5 Jahren nochmal rausgeholt und haben gesagt, guck mal, die Prognosen sind überschritten worden, ist alles schlimmer gekommen, als wir vor 5 Jahren im Worst-Case-Szenario gedacht haben. Und dann gab es irgendwie die Aussage, wir haben jetzt höchstens noch 4 Jahre Zeit, um das Ruder rumzureißen. Und dann hatte an meinem Bistrotisch einer gesagt, was er so macht. Den hatte ich gefragt und dann wollte er irgendwie so einen Bioreaktor bauen und er macht aber jetzt noch die Anträge klar. Da braucht er noch ein Jahr ungefähr. Dann werden die genehmigt, das dauert ein halbes Jahr und dann baut er das 2 Jahre oder so. Und dann wusste ich, okay, sein Forschungsprojekt wird Ergebnisse liefern, wenn dieser Point of No Return, was ja gerade eben am Beamer an der Hauptbühne gesagt wurde, eigentlich schon durch ist. Mhm. Da dachte ich, wieso steht der denn morgens auf? Das ist doch völlig irrelevant. Und man darf halt trotzdem nicht aufhören. Ne? Mhm.
Das wäre ein gutes Schlusswort. Also wir dürfen trotzdem nicht aufhören und das vielleicht kann ja unser Podcast auch so ein bisschen dazu beitragen, dass wir einfach andere noch anstecken, dass wir andere da dazu hinbekommen, also praktisch dahin motivieren, einfach dann auch was zu unternehmen und dann doch was zu tun. Und ja, vielen, vielen Dank an dich, Karl-Ernst. Also vielen, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehen konntest jetzt heute. Und ja, wir kämpfen weiter, ne? Wir kämpfen weiter unbedingt für die Nachhaltigkeit.
Ja, wir kämpfen weiter. Das ist ein gutes
Wort. Anders geht's nicht. Dir noch einen schönen Tag und ja, bis demnächst. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir weiterhin viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden für die Nachhaltigkeit und dass es dann doch irgendwie vorangeht, eben auch so in die Zukunft.
Ja, genau.
Mach's gut.
Ne? Alles klar. Vielen Dank euch
auch. Tschüss.